Fantastic Podcast. 17 Länder, 27.000 Kilometer, 11 Monate. Mit 18 Jahren stürzte ich mich in mein größtes Abenteuer. Du willst mehr über das Leben und Reisen im Van erfahren? Dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, denn heute möchte ich über die Erwartungen und Realität von meiner Reise reden. Also Dinge, die ich anders gedacht hätte, Learnings, die ich mitgenommen habe und Sachen, die ich gern vorher gewusst hätte. Ganz kurz, bevor wir ins Thema einsteigen, es gibt eine verbesserte Tonqualität. Ich habe mich endlich dazu durchgerungen, ein bisschen Geld auszugeben für ein Mikro. Das hatte ich eigentlich nicht vor, weil der Podcast eh super unprofessionell ist und eigentlich auch so ein bisschen unprofessionell und authentisch bleiben sollte, weil ich das einfach nur nebenbei mache. Aber so ein schöner Klang ist ja doch irgendwie wichtig beim Hören und deswegen dachte ich mir, informiere ich mich mal, habe da hoffentlich was Gutes gefunden und vielleicht fällt ja dem einen oder anderen der Unterschied auf. Okay, starten wir mit Dingen, die ich gerne vorher gewusst hätte. Zum einen sind das die krassen Temperaturunterschiede in Südeuropa, vor allem in Spanien, in Andalusien an der Küste, die so zwischen Nacht und Tag herrschen. Das ist krass. Ich habe versucht, mich da zu informieren im Vorhinein, weil ich auch einfach gerne einschätzen wollte, okay, wie ist das denn eigentlich im Winter im Van? Ich meine, ich bin zwar im Süden von Europa, aber wird das dann nachts kalt oder wie schaut das aus? Und es ist wirklich so, dass es tagsüber, je nach Region und so natürlich, ne, 20 Grad werden kann und nachts dann auch mal 0 Grad. 0 Grad ist schon eher die Seltenheit an der Küste. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie in den Bergen unterwegs ist, da kann man auch Skifahren, da wird es dann nochmal bedeutend kälter. Aber ich habe es mir wärmer vorgestellt und war sehr, sehr überrascht, dass es doch tatsächlich weit unter 10 Grad sind. Wenn man zum Beispiel in Malaga ist, da ist es relativ warm, so mit der wärmste Teil dort unten in Südeuropa. Da ist es auch sehr oft so, dass man irgendwie 10 Grad nachts hat, aber wie gesagt, es geht auch kälter. Eine Sache, die ich auch unterschätzt habe, ist, wie lange die Vorbereitungszeit doch dauert, bis man dann loskommt. Also damit meine ich so konkrete Vorbereitungen, nicht Dinge, die man Monate vorher schon machen kann. Also ich habe damals 3 Wochen gebraucht, aber das lag auch daran, weil das auch schon noch in der Werkstatt war. Und trotzdem, meine To-Do-Liste war so lang und wurde immer länger. Da waren auch zugegebenermaßen Dinge dabei, die ich schon einige Wochen im Voraus hätte planen oder organisieren können. Aber auch das Auto zu packen für so viele Monate, das frisst schon Zeit. Man muss ja schon ganz gut überlegen, was man dabei haben möchte und auch was nicht. Also natürlich kann man sehr viel einpacken, aber das ist halt im Van jetzt auch nicht so sinnvoll, weil man einfach nicht so viel Platz hat und auch weil das Auto dann halt immer schwerer wird und das ist halt nicht cool. Und das ist eine Sache, die mir eigentlich gar nicht so schwer gefallen ist. Ich habe das schon ganz gut eingeschätzt, was ich brauche und was ich nicht brauche. Aber die Dinge dann auch alle in den Van zu tragen und dann auch alle so zu verstauen, dass es irgendwie Sinn macht, dass man an alles rankommt, dass das vielleicht eine gewisse Struktur hat, das dauert. Und da staune ich auch immer wieder, wie lange das eigentlich dauert, wenn man nur für so 1 oder 2 Wochen mit dem Van weg will. Also bei mir ist das jetzt natürlich nicht so das Ding, weil ich eh immer alles da drin habe, weil ich ja im Van wohne. Und dann gibt es ja auch andere, die so ein Mittelding machen. Mittelding. die fürs Wochenende häufiger mal wegfahren und dann so Grundausstattung im Van haben. Also so Töpfe oder auch sogar Bettzeug oder so und dann nur so persönliche Dinge brauchen wie Klamotten und halt Lebensmittel, sehr persönlich Lebensmittel. da dauert es natürlich nicht so lange, aber sonst, wenn man irgendwie so einen Campingurlaub mit der Family macht, da muss man ja auch wirklich immer an einiges denken und das geht natürlich auch nicht dann mal eben so in 2 Stunden. Freunde, das Stichwort ist eine richtig gute Isolierung. Das habe ich unterschätzt. Ich dachte, ja, im Winter bin ich eh in Südeuropa unterwegs, da wird es jetzt nicht so kalt. Im Sommer bin ich in Skandinavien, passt schon. Ich muss zugeben, mit der Wärme hatte ich auch nicht so Probleme. Aber auch jetzt gerade in Deutschland denke ich mir, Mensch, Eine richtig, richtig krasse Isolierung, das wäre schon heftig. Also klar, wenn man jetzt eh im Sommer nur für 3 Wochen unterwegs ist oder mal eben so am Wochenende, dann ist das nochmal was ganz anderes. Und trotzdem würde ich nie an der Isolierung sparen, wenn ich einen Van ausbaue. Ich würde lieber an anderen Ecken und Enden dann sparen, aber bei der Isolierung echt vernünftiges, also Geld reinstecken und was Vernünftiges machen. Weil das, ja klar, man kann immer noch nachisolieren oder so, ne? Aber ich bin mir fast sicher, dass ich im Winter in Südeuropa mit einer richtig guten Isolierung ausgekommen wäre und ohne Heizung. Und das macht schon viel aus. Also der Unterschied zwischen einem isolierten Auto, also einem gut isolierten Auto und einem nicht isolierten Auto, der ist einfach riesig. Und das ist halt auch wichtig, wenn man so über Kondenswasser und sowas nachdenkt. Wir bleiben mal beim Thema Kälte. Hätte mir vielleicht jemand vorher sagen können, dass ich im Winter in Spanien und im Sommer in Norwegen eine Winterjacke brauche? Das wäre cool gewesen. Ich hatte eine Winterjacke im Winter dabei. Ich weiß noch, als meine Mama zu mir sagte, ich wollte losfahren, ich weiß nicht, ob das jetzt kurz vorher war oder einen Tag vorher, pack doch noch die Winterjacke ein. Und ich dachte, ach Quatsch, die brauche ich doch nicht. Und dann dachte ich mir, naja, ich habe ja schon noch Platz, also nehme ich die vielleicht mit, weil Mamas haben ja auch oft recht. Und dann dachte ich mir aber wieder, ach nee, aber ich bin doch so minimalistisch unterwegs, eine Winterjacke, dann hängt die doch nur im Schrank. Also ich bin, glaube ich, losgefahren, da waren es irgendwie 30 Grad zu Hause oder so. Und dann habe ich mich entschieden, die Winterjacke mitzunehmen und ich habe sie tatsächlich gebraucht. Nicht nur in Spanien, auch schon in Frankreich. Und ohne Winterjacke, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich hätte mir wahrscheinlich eine kaufen müssen unterwegs. Gleiches gilt für Skandinavien im Sommer. Ich hatte meine Winterjacke nicht dabei, habe sie mir dann aber, glaube ich, mitbringen lassen, als ich Besuch bekommen habe. Oder ich habe ein Päckchen bekommen. Nee, ich habe kein Päckchen bekommen. Ich habe sie mir mitbringen lassen. Und da war ich schon in Nordnorwegen und da habe ich schon oft gefroren, habe mir von jemandem eine Winterjacke ausgeliehen, den ich unterwegs getroffen habe. Da war das Wetter auch gerade nicht so cool. Das waren aber nur ein paar Tage. Und ja, voll krass irgendwie, ne? Also ich finde sowieso dieses Thema Temperatur, das begleitet mich schon jetzt seit 1,5 Jahren extremst. Ich weiß ganz genau, wo in Europa es wie kalt wird nachts und wie warm tagsüber und wann es da viel regnet und wann nicht. Und ich finde das schon spannend und auch interessant, wie abhängig man eigentlich vom Wetter ist. Das ist auch so ein Learning, by the way. Habe ich jetzt 2 Punkte in einem vereint. Und deswegen, ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit nur noch über Kälte und Wärme rede, vor allem aber über Kälte, weil mir das jetzt auch gerade ein bisschen zu schaffen macht, so im deutschen Winter. Aber ja, es ist halt ein Thema, was sehr präsent ist, wenn man im Van wohnt. Ja, ich hätte gerne vorher gewusst, dass die Côte d'Azur sich mit einem Wohnmobil oder einem Van einfach nicht lohnt. Das ist jetzt natürlich auch nur mein Eindruck, aber tatsächlich habe ich mich dort ziemlich unerwünscht gefühlt. Zum einen fährt die Polizei da ständig rum und schickt irgendwie die Vans und Wohnmobile weg. Zum anderen gibt es da nur, also kaum Parkplätze, auf denen man irgendwie übernachten kann oder auch tagsüber parken kann, weil da immer diese Höhenbegrenzungen sind und man einfach, wenn du dein Auto höher ist als teilweise sogar 1,80 schon, also manchmal so 1,80, manchmal 1,90, manchmal 2 Meter unterschiedlich, kannst du da nicht parken, weil da halt so ein Balken drüber ist. Und vielleicht hat das natürlich auch noch einen anderen Grund, mir fällt aber kein anderer ein. Ich glaube, das liegt schon wirklich daran, dass die da einfach keine Wohnmobile haben wollen. Und ich möchte jetzt hier keine Vorurteile bestätigen, aber ich habe dort irgendwie auch Gegenwind bekommen von den Einheimischen und die Menschen, die an der Côte d'Azur wohnen, die ticken schon anders als jetzt Menschen, also Franzosen in der Bretagne oder so, zumindest was dieses Vanlife und Wohnmobil-Ding angeht. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Pech. Ich hatte nämlich zum Beispiel auch Pech mit dem Wetter. Es hat die ganze Zeit geregnet und war auch echt kalt. Und dann hat man ja auch so die Gegend immer nicht ganz so gut in Erinnerung. Aber da hätte ich schon ein bisschen mehr Gas geben können, um dann nach Spanien rüberzufahren. Ja, und das Zweite betrifft nicht nur Frankreich, und ist auch nur wichtig für bestimmte Jahreszeiten. Ich war im Westen von Frankreich im März, glaube ich, und im Frühjahr gibt es da diese Prozessionsrauben bzw. Prozessionsspinner, und ich habe von den Viechern vorher noch nie gehört. Ich wurde darauf aufmerksam gemacht von anderen, also von Nachbarn, die da quasi standen und mich mit Hund gesehen haben. Die gibt es auch in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das dann eine andere Art ist, wahrscheinlich schon. Und auch in Deutschland gibt es ja Gebiete, wo das irgendwie jeder weiß, weil die Viecher da einfach nervig sind dann in der Jahreszeit, weil sie giftig sind. Und ich habe da wirklich vorher noch nie von gehört. Also wer mit Hund oder kleinen Kindern unterwegs ist in dieser Jahreszeit in Frankreich oder sonst auch, wo halt Pinienwälder sind oder irgendwie sowas in der Art, der sollte sich da vielleicht nochmal drüber informieren. Ich habe dann geschaut, dass ich vor allem am Strand unterwegs bin und weniger in Wäldern, weil für Menschen ist das zwar nicht tödlich, für Hunde kann das tatsächlich tödlich sein, wenn die mit so einer Raupe bzw. mit diesen kleinen feinen Härchen einer Raupe in Kontakt kommen. Und ich habe wirklich schon auch einige Raupen gesehen, die da rumgekrabbelt sind. Ich habe natürlich auch darauf geachtet. Das war, glaube ich, eine Zeit, in der das auch erst anfing mit den Raupen, dass sie da rumgelaufen sind. Aber die Härchen von denen, die fliegen natürlich auch überall rum. Und wenn dann das irgendwie in Kontakt kommt mit Schleimhäuten oder so, dann ist das nicht ganz so schön. Ja, machen wir mal ganz kreuz und quer weiter mit Dingen, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Da fällt mir immer eine Sache ganz krass ein, weil ich immer noch ein bisschen schockiert bin. Das betrifft nämlich Norwegen. Und ich dachte immer, die skandinavischen Länder, die sind ja so weit und da können wir uns noch eine Scheibe von abschneiden. Das mag auch in vielen Bereichen so sein. Allerdings gibt es eine Sache, die hat mich jedes Mal wieder aufgeregt, wenn ich im Supermarkt war. Und zwar sind da Paprikas eingeschweißt. Man kann keine losen Paprikas kaufen. Bei uns gibt es die teilweise ja auch irgendwie in Plastik verpackt oder so, aber bei denen ist einfach jede einzelne Paprika eingeschweißt. Also ich verstehe auch einfach den Sinn nicht, weil eine Paprika halt auch selbst so eine Haut hat und das ja auch irgendwie schützt. Aber da war ich super schockiert, dass so in so einem Land vorzufinden. Wenn wir schon mal bei Norwegen sind, man weiß ja, dass die Preise dort ein bisschen höher sind als in Deutschland. Und trotzdem hat mich das schockiert, wie teuer es wirklich ist. Also, wie gesagt, ich war auch schon mal vorher in Norwegen und ich wusste auch, dass es teuer ist. Ich wusste auch ungefähr die Dieselpreise. Aber dass eine Gurke bis zu 2,50 kostet, also so 2 € bis 2,50, je nachdem, in welcher Region man ist. Wenn man jetzt irgendwo ist, wo es sowieso nicht so viel Zivilisation gibt, dann ist es natürlich noch mal teurer. Eine Gurke für 2,50? Wie bitte was? Also vor allem natürlich, das ist ja ganz logisch, sind die frischen Sachen teurer, aber ja, das habe ich dann auch so am Ende des Monats irgendwie im Portemonnaie gemerkt. Und zu Norwegen noch, wie viele Teslas düsen da bitte rum? Das ist so krass. Und auch das finde ich wieder interessant, dass das so auch ein bisschen gepusht wird von der Politik oder dass die Gesellschaft Norwegens da auch auf einem anderen Stand ist als wir in Deutschland, glaube ich, weil es bei uns ja schon allgemein bekannt ist, dass Elektroautos jetzt auch nicht die Lösung sind. Natürlich müssen wir irgendwas verändern, aber so mit den Batterien und der Entsorgung und so und auch der Herstellung der Batterien sollte man sich halt auch mal fragen, ob das so optimal ist. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass ihr alle mit Dieselautos rumfahren sollt. Aber es ist mir sehr aufgefallen, dass da super viele Elektroautos rumfahren und auch viel mehr, als ich so erwartet hätte. Next. Deutsche sind überall. Das ist verrückt. Deutsche sind wirklich überall. Ich habe mal von einer Statistik gehört, dass Deutsche im Durchschnitt von den Europäern schon sehr viel reisen. Ich glaube, es gab noch eine Nation, die das toppen konnte. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich bin schlecht vorbereitet. Das hätte ich vielleicht mal recherchieren können. Aber das ist crazy. Ich glaube, dass die Holländer noch ein bisschen campingverrückter sind. Die waren es auch schon immer, aber sie sind es auch mit dem Vanlife, da sind die auch voll eingestiegen. In Summe gibt es schon mehr Deutsche, aber das liegt halt auch daran, weil unsere Bevölkerung einfach größer ist. Holländer trifft man aber auch wirklich schon einige, aber Deutsche, das ist crazy, die sind überall. Also ich habe in jedem Land, Logischerweise. Okay, das ist jetzt nicht so krass, dass ich in jedem Land Deutsche getroffen habe, aber wenn man jetzt an einem Spot übernachtet, wo noch 5 andere Fahrzeuge stehen, dann ist die Chance so groß, dass 3 oder sogar 4 Leute, also 4 Fahrzeuge, ein deutsches Kennzeichen haben. Krass, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Wusstet ihr, dass man in Norwegen Outdoor-Activities studieren kann? Mir war das neu. Ich habe das in einem Gespräch erfahren mit einer Norwegerin, die auch ungefähr in meinem Alter war und das halt machen wollte. Und vorher habe ich das auch schon mal gehört. Eine Frau, die Outdoor-Activities studiert hat, ich glaube, sie hatte ihr Studium schon abgeschlossen. Und in Norwegen selbst ist dieser Studiengang wohl auch gar nicht so bekannt, aber ich habe davon noch nie vorher gehört und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es in Deutschland sowas nicht gibt. Auf jeden Fall sind da halt super wichtige Elemente, irgendwie auch Klettern und Wandern und Skifahren, und die machen das dann auch alle. Natürlich lernen die auch was darüber, aber das finde ich ganz cool tatsächlich. Voll der komische Fact, ne? Aber weiß ich nicht, ich hätte mit sowas nicht gerechnet, und man wird ja auch irgendwie immer schlauer, ne? Wenn man sich mal mit anderen Menschen austauscht und auch gerade mit anderen Kulturen. Schon vor meiner Reise wusste ich, dass ich so ein kleines Meerkind bin und dass mir Meer sehr, sehr viel bedeutet. Und ich hatte aber so einen krassen Moment. Nach einigen Wochen, in denen ich schon unterwegs war, stand ich in Slowenien. Ja, Slowenien liegt auch am Meer, so ein bisschen. Oder auf einem kleinen Abschnitt. Stand ich am Meer. Und davor, ich war wirklich schon einige Wochen unterwegs. Ich war an super schönen Seen in Österreich und ich stand da und dachte mir, wow, ist schon schön. Aber es hat mir nicht so das gegeben, was mir mehr geben konnte. Und nach diesen ganzen Seen fand ich das schon fast irgendwie langweilig. Und ich habe immer irgendwie auf was gewartet. Und dann stand ich in Slowenien am Meer, hatte da auch direkt einen Platz am Meer gefunden. Und ich war so überwältigt von diesen Kräften und von diesen Wellen und von dem Wind und von dieser Weite und diesem Freiheitsgefühl irgendwie. Das war echt krass. Und da ist mir erst so richtig bewusst geworden, wie ich das vermisst habe, am Meer zu sein und wie viel mir das einfach gibt. Ja, und ich kann das gar nicht so beschreiben, aber ich weiß, dass dieses Gefühl immer noch irgendwie tief in mir ist. Und ich bin auf der Reise aber auch zu so einem kleinen Wandermädchen geworden. Ich bin auch schon vorher ganz gerne so unterwegs gewesen, aber halt auch nicht so exzessiv, wie das dann auf der Reise der Fall war. Ich habe da schon auch immer krassere Touren gemacht. Ich meine, ich bin jetzt nicht 2 Wochen mit Zelt alleine durch die Landschaft gewandert, das jetzt nicht, aber ich habe auch schon größere Tagestouren und sowas gemacht und war viel unterwegs und ja auch immer alleine und habe immer schwierigere Wanderungen gemacht. Und dann ist mir irgendwann so bewusst geworden, oh wow, Berge sind auch sehr, sehr cool. Ich würde mich gar nicht entscheiden wollen zwischen Meer und Bergen. Und dann war ich so in Italien und dachte mir so, warte mal, man kann ja auch beides haben, ne? Und seitdem bin ich so ein kleiner Meer- und Berge-Kombinationsmensch, Fan. Nee, nicht Mensch, sondern Fan. Fand das dann auch super in, oh, wo war denn das? Ich glaube, in Spanien war das. Da war ich dann am Meer, genau. Das war noch relativ am Anfang von Spanien. Da war ich am Meer und dachte mir, oh, ich kann das hier jetzt nicht mehr sehen, ne? Also ich meine, Meer ist schön und gut, aber wenn man dann so 3 Monate lang immer am Meer ist und immer nur am Strand spazieren geht, dann will man auch mal wieder was anderes sehen. Und dann dachte ich mir, warte mal, ich gucke jetzt mal, wo hier die nächste coole Wanderung ist. Und dann bin ich echt nicht weit gefahren, vielleicht so eine halbe Stunde, maximal 35 Minuten. Und dann war ich in Casares oder so hieß das, glaube ich. Bestimmt habe ich das jetzt falsch ausgesprochen. Und da habe ich eine richtig, richtig coole Wanderung gemacht. Und das war so ein Bergdorf. Und ich dachte mir so, wie geil ist das, dass man einfach beides haben kann. Ja, das war auch so ein Learning irgendwie. Und was ich auch voll habe lieben gelernt habe, sind Wanderdünen oder generell Dünen. Ich habe schon echt viele Dünen auch gesehen auf meiner Reise. Vor allem die Dune du Pilat in Frankreich, die man ja kennt, aber dann auch in Tarifa, so 2 oder 3 Dünen habe ich mir da angeschaut. Und in Dänemark habe ich auch nochmal 2 gesehen, und das finde ich auch so faszinierend, dass diese Dünen wandern und irgendwie alles zerstören und so riesig sind und man sich fühlt wie in der Wüste. Und da dann auch das voll windig ist und der Hund da rumtoben kann, man den Hund da runterschicken kann mit vielen Bällen und der einfach danach richtig fertig ist mit der Welt. Vorher habe ich in meinem Leben auch noch nie in so einer großen Düne gestanden. Und das kann auch Europa bieten. Ja, ich weiß nicht, ich habe mich wirklich ein bisschen gefühlt wie in der Wüste. Und ich bin immer dabei, wenn jemand zu mir sagt, hey, lass mal in eine Wanderdüne fahren, dann sage ich nicht nein. Ein Punkt, der noch zu dem Thema passt. Ich habe es schon mal erwähnt, aber es ist auch immer noch für mich so, wow, warum wusste ich das vorher nicht? Wenn man in Spanien ist und Bock hat auf Meer, also so ein bisschen Sommer im Winter quasi, also im Dezember irgendwie Lust hat, sich zu sonnen und zu baden, dann geht das. Wenn man sich dann denkt, warte mal, wir haben ja Winter, ich möchte ja eigentlich auch ganz gern Skifahren, setzt man sich ins Auto, fährt ein bisschen mehr als eine Stunde, ich habe eben nochmal nachgeschaut extra, und dann ist man halt im Skigebiet in den Bergen, ne? Und eigentlich ist es ja wirklich ganz logisch, aber das war mir einfach nicht klar. Und ich war leider nicht so krass in den Bergen. Ich war da schon unterwegs, aber nur so zum Durchfahren, weil ich es eilig hatte und die Strecke durch die Berge angeblich schneller ist. Also wahrscheinlich wäre am Meer schneller gewesen, weil ich dauernd auf der Autobahn irgendwie runterschalten musste in den dritten Gang, weil es einfach so krass bergig war. Aber es war ganz interessant, das auch mal so zu sehen. Und ja, ich hatte halt Sommerreifen, deswegen nächstes Mal auf jeden Fall Ganzjahresreifen. Kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn man da unten unterwegs ist. Wusste ich auch nicht, dass ich da Ganzjahresreifen gebraucht hätte, um da auch noch mal ein bisschen mir was vom Landesinnern von Spanien anzuschauen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Tierärzte Europas kennenlerne. Wir waren echt oft beim Tierarzt. Also meine Hündin, die hatte irgendwelche Kleinigkeiten, wo es trotzdem nötig war, zum Tierarzt zu gehen. Irgendwelche Verletzungen, Wunden, die nicht verheilt sind. Sehr oft Augenentzündungen und vielleicht auch mal eine Impfung, die dann dazwischen war. In Frankreich zum Beispiel wurde sie geimpft, damit wir dann nach Deutschland fliegen können über Weihnachten. Und ich weiß nicht, warum ich davon ausgegangen bin, dass die Tierärzte in Südeuropa schlechter sind als die in Deutschland. Aber das liegt wahrscheinlich auch an meiner Wahrnehmung, dass ich immer dachte, ja, okay, Infrastruktur ist da schlechter, keine Ahnung, wie das Gesundheitssystem dort für den Menschen ist. Und dann will ich gar nicht darüber nachdenken, wie das da mit den Tierärzten ist. Also es sind echt Profis, die können super gut mit deutschen Tierärzten mithalten. Ich habe mich immer in sehr guten Händen gefühlt. Und ich habe auch jemanden getroffen, der mir erzählt hat, dass er halt häufiger im Winter mal da unten irgendwie ist, also überwintert auch im Wohnmobil. Und dass der seinen Hund in Spanien kastrieren lassen hat, weil, nicht nur weil es günstiger ist, also es ist viel günstiger als in Deutschland, sondern auch, weil er davon überzeugt war, dass sie das besser können als in Deutschland. Also das war auch in so einer Top-Klinik und so, hat er mir erzählt, aber hätte mir vor der Reise jemand gesagt, ich müsste meine Hündin da unten kastrieren lassen, da hätte ich gedacht, nee, möchte ich echt lieber in Deutschland. Aber als ich das dann dort gesehen habe, also ich hätte da auch gar keine Bedenken bei. Nur, dass ich halt nach so einer Kastration, wir haben es ja auch hinter uns, das war ja dann auch der Grund, warum wir ein bisschen früher nach Hause mussten, da würde ich dann schon gerne, dass der Hund irgendwie in einem Haus ist und nicht unbedingt im Van, weil diese Zeit gerade bei einer Hündin lästig ist und die dann einfach viel Ruhe braucht. Aber mal ganz abgesehen davon hätte ich auch keine Probleme damit, in einer guten Klinik in Spanien einen Hund kastrieren zu lassen. Okay, beim vorletzten Punkt muss ich schauen, wie ich das formuliere, weil ich niemandem zu nahe treten möchte, weil ich auch nichts über einen Kamm scheren will. Mir ist aufgefallen, dass die kulturellen Unterschiede schon sehr groß sind und sich auch einige Vorurteile oder Länderklischees bestätigen, zumindest so in der breiten Masse. Also ich habe schon gemerkt, dass Franzosen wirklich nicht so gut Englisch sprechen und dass die auch teilweise keinen Bock haben, sich auf Englisch zu unterhalten und dann einfach so tun, als würden sie es nicht können. Das liegt auch, also auf jeden Fall auch am Bildungssystem, weil die halt einfach nicht solche Möglichkeiten haben wie wir. Und wenn die da Englischunterricht haben mit Lehrern, die selbst kein Englisch können, dann ist es halt auch schwierig. Ich will jetzt auch gar nicht über die Franzosen reden. Das war nur so ein Beispiel, dass sich auch so Länderklischees bestätigt haben. Wobei das ja, wie gesagt, auch immer nicht auf den Einzelnen zutrifft, sondern halt so auf den Durchschnittseindruck, den ich so gewonnen habe. Und da muss ich leider sagen, dass die Deutschen schon negativer eingestellt sind, also der Durchschnittsdeutsche negativer eingestellt ist, unzufriedener ist als zum Beispiel der Durchschnittsitaliener oder der Durchschnittsspanier. Oder es macht zumindest den Eindruck. Und ich finde es krass, wenn man dann da so unten unterwegs ist oder generell irgendwie im Ausland, und dann so auch irgendwie in diesem ganzen Ding so drin ist, immer mehr. Ich habe viel Zeit in Spanien verbracht und dann immer mehr auch so den Lifestyle der Spanier fühlt und halt in einer anderen Kultur gerade wohnt und reist. Und dann kommt man nach Deutschland, so war das bei mir. Ich bin über Weihnachten ja nach Deutschland geflogen. Und dann sieht man die Gesichter der Deutschen. Und man, also bei mir war das so, weil ich kein Spanisch verstehe, habe ich dann auf einmal ja wieder verstanden, was die Menschen um mich reden. Und es war so viel Negatives, es war so viel Gemecker. Und ich dachte mir, Leute, ich will das nicht hören. Was ist das denn für ein, also das ist Meckern auf höchstem Niveau wirklich, worüber die sich einen Kopf machen. Da wäre jemand anderes, jetzt zum Beispiel in Südeuropa, ich weiß, ich rede immer so viel von Südeuropa, ne? So dankbar drum. Also selbstverständliche Dinge, die einfach so hingenommen werden, wo man gar nicht mehr so drüber nachdenkt. Und das kann auch sein, dass mir das nur aufgefallen ist, weil ich in Spanien kein Wort verstanden habe und weil die Spanier vielleicht auch die ganze Zeit meckern und lästern. Aber ich hatte da nicht den Eindruck, weil die schon sehr hilfsbereit und freundlich waren. Nicht nur die Spanier, sondern auch andere. Und es gibt auch in Deutschland, das habe ich auch, hätte ich auch nicht gedacht. Es gibt, okay, ich hätte schon gedacht, dass es in Deutschland auch hilfsbereite Menschen gibt. Aber ich war auch total geflasht, als ich in Südeuropa war. Da war ich so ein bisschen hilfsbedürftig. Da war ich in einer Situation, die, wo gar nichts mehr ging und wo ich sehr viel auf andere Menschen angewiesen war. Und wildfremde Leute haben mir so viel Hilfe angeboten. Die wollten für mich einkaufen, die wollten mich irgendwo hinfahren, damit ich von A nach B komme. Die wollten mir meinen Hund abnehmen und auf den aufpassen oder einfach nur so gerade in der Situation für mich da sein und mit mir reden. Und klar weiß ich, dass es solche Menschen gibt, aber ich war überrascht, dass die, also dass da gerade in diesem Ort, wo ich dann ein bisschen länger war, wegen ein paar Komplikationen, dass da so viel Hilfsbereitschaft und so viel Positives auf mich eingeströmt ist. Da dachte ich mir, wow, die Deutschen, die können ja auch anders. Und ich möchte jetzt wirklich nicht, dass das jemand falsch versteht, aber es ist einfach mir aufgefallen. Und das ist ja auch ein sehr subjektiver Eindruck. Es ist mir aufgefallen, ja. Vielleicht liegt es auch an der Sonne, dass den Deutschen hier Vitamin D fehlt, vor allem im Winter. Beenden wir das Ganze mit was Positivem. Leute, hört gut zu, das ist wichtig, was jetzt kommt. Europa ist der Wahnsinn. Europa hat so viel zu bieten. Es gibt so unfassbar schöne Ecken. Es gibt Landschaften. Mir kommen da immer noch tausend Bilder in den Kopf, die ich gesehen habe. Ich stand da und ich war einfach nur überwältigt. Und ich dachte mir so, Alter, Nele, du bist gerade in Europa, ja? Zieh dir das mal rein. Wenn ich davon ein Foto gesehen hätte vorher, ich hätte das irgendwie nach Australien oder nach Neuseeland geschoben. Aber nicht, dass es sowas in Europa gibt. Also wirklich crazy, crazy. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen Europa unterschätzen. Ich habe das auch getan. Ich wollte auch für mich herausfinden, okay, auf was für einem Kontinent wohne ich eigentlich? Was gibt es denn hier so? Aber im Allgemeinen wird Europa unterschätzt und auch einige Länder, glaube ich, werden unterschätzt. Ich muss auch gestehen, dass ich gerne noch mehr oder überhaupt was vom Osten gesehen habe, weil ich glaube, dass da landschaftlich krasse Sachen sind. Und das sind ja jetzt auch nicht so die beliebtesten Reiseländer. Ich fand zum Beispiel auch, dass Finnland unterschätzt wird. Das ist ja jetzt auch nicht so in aller Munde. Wenn jetzt jemand sagt, ich mache Urlaub in Finnland, dann höre ich das nicht so oft, wie wenn jemand sagt, ich fliege irgendwie nach Spanien oder ich gehe nach Frankreich oder Italien oder so. Ja, also Europa ist krass. Bevor man so ganz in die weite Welt, in die weite Welt hinaus schippert, fliegt, wie auch immer, kann man sich auch mal ein paar Ecken von Europa gönnen, auf jeden Fall. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter This is Fantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.